Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Wissensstrahlung. Nein, natürlich zur Plattform Radio Free FM heute Nachmittag, 16 Uhr, 16 bis 17 Uhr, wie immer auf diesem Sendeplatz. Wir mit der Plattform auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und wir sprechen heute über, wir sprechen eigentlich über die rechte Szene, wir sprechen über AfD, aber insbesondere sprechen wir auch über ein Buch, was dieser Tage erschienen ist. Und bei mir im Studio ist zum einen vom entsprechenden Verlag der Verantwortliche, ist der Thomas Klinger. Thomas, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag.
Vielen Dank, ich freue mich.
Schön, dass du da bist. Und zum anderen haben wir zugeschaltet und wollen jetzt gleich mal gucken, ob es funktioniert, den Autor des besagten Buches, den Malte Krüger. Und jetzt wird es spannend. Malte, kannst du uns hören?
Über das Telefon, aber nur sehr schlecht.
Ja, also wir hören dich auf jeden Fall und ich hoffe, es funktioniert einigermaßen. Es müsste auf jeden Fall, eigentlich müsstest du uns auch über Computer hören, aber zumindest, es geht soweit mal. Und schön, dass du dabei bist und ich würde sagen, Thomas, du kennst es schon aus dem März. Wir fangen mal mit einer kurzen Vorstellrunde an, damit die Hörer auch wissen, wer ist denn eigentlich heute Nachmittag alles da gut.
Ich habe gesagt, warum ihr mich nicht über das Festnetz
Es ist tonlich mit dem Telefon. Also wir hören dich jetzt jedenfalls ganz gut. Es ist tonlich mit dem Festnetztelefon problematisch. Das hat noch keinen entsprechenden Ton. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir machen mal eine kurze Vorstellungsrunde. Thomas, wenn es möglich ist.
Genau, also ich bin Thomas Klinger. Ich lebe seit 16 Jahren und arbeite hier im Ulmer und Donauschwäbischen Raum und beschäftige mich mit den Themen der Philosophie, Psychologie, Religion, der Wissenschaft, den ganzen Wissenschaftsdisziplinen schon seit langem und habe auch selbst Schreiberfahrung und Leseerfahrung begonnen mit 24 und habe jetzt letztes Jahr gedacht, irgendwie glaube ich, es ist jetzt Zeit, ein bisschen einen Schritt weiter zu gehen, habe meine Texte ein bisschen öffentlichkeitstauglich geschrieben und lektoriert und hatte auch mit einem Autor einen Kontakt, der sehr gut war und gut ist, immer noch. Und so habe ich einen Verlag gegründet, den Menzion Verlag.
Also da bist du der Chef, das ist dein Verlag?
Genau, ja. Wir sind sozusagen, oder ich bin dann eben im letztes Jahr mit den ersten Werken an den Start gegangen. Und jetzt dieses Jahr sind auch schon 6 Werke erschienen. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, mit Malte Krüger hier zu sein, sein neues Buch über die Problematik, die wir seit 10 Jahren haben, zu besprechen. Und ich denke, Malte Krüger hat hier einiges anzubieten, was der Öffentlichkeit doch recht erhellend wirken kann und was recht nützlich ist eigentlich.
Weil du das gerade gesagt hast, also du hast den Verlag gegründet dann im letzten Jahr. Ja. Das heißt, das ist jetzt das erste Mal, dass du dann also nicht eine Eigenveröffentlichung, sondern dann auch mit jemand anderem ein Buch veröffentlichst, oder?
Ich habe schon 5 Autoren jetzt gehabt. Das Buch jetzt von Malte Krüger ist recht aktuell und öffentlichkeitswirksam und da möchte ich natürlich
das haben wir gerade ein bisschen Feedback. Warten wir das mal schauen. Wir sind nämlich hier gerade in der Technik probieren. Vielleicht sprich mal einfach weiter, Thomas.
Genau. Und ich denke, das ist jetzt wichtig. Wir haben gesehen in der Thüringen-Wahl, dass die AfD die Wähler erreicht. Und da gibt es aber einiges.
Da musst du den Ton mal am Handy einfach ausmachen. Das ist Handy, war es da nämlich gerade.
Ja.
So, jetzt.
Da gibt es einiges dazu zu sagen. Malte Krüger hat ein wunderbares Buch geschrieben, voller Sachlichkeit, voller Argumente, die eigentlich das nicht ganz haltbare demokratische, antidemokratische der AfD doch ein bisschen entzaubert und zeigt, um was es sich eigentlich handelt. Und da würde ich gerne mal Malte einfach jetzt zum das Wort geben, dass er sich vorstellt.
Genau. Malte, kannst du uns jetzt hören?
Ja, also ich soll mich jetzt vorstellen.
Ja.
Ich bin Malte Krüger. Ich bin Buchautor und Kommunikationsberater, in Klammern Rhetoriktrainer. Und bin seit vielen Jahren in der Bildungsbranche tätig, unter anderem eben auch in der Erwachsenenbildung.
Also wir hören, auch wenn es hier gerade irgendein Feedback gibt. Ja, also nochmal.
Ich bin Buchautor und Kommunikationsberater bzw. Rhetoriktrainer und seit vielen Jahren in der Bildungsbranche tätig, ja. Unter anderem eben auch in der Erwachsenenbildung. Und ich coache dort Manager, Lehrer, Juristen, Politiker, Ärzte, Schulleiter in Sachen Rhetorik und Dialektik, wobei Dialektik so zu verstehen ist, als die Kunst, Menschen durch das Wort zu führen.
Ja. Das muss man dann auch wahrscheinlich studieren, oder? Wie ist das? Also Rhetorik muss man dann auch erstmal wahrscheinlich lernen. Also hast du entsprechend da auch eine Ausbildung dazu gemacht? Jetzt hören wir ihn wieder nicht. Also nochmal so. Jetzt hören wir gerade leider nichts. Muss das Handy vielleicht nochmal geschwind anmachen oder nochmal lauter? Wir haben mich tatsächlich wieder verloren. Warte mal geschwind, Malte, wenn du uns hörst. So. Also, kannst du uns wieder hören?
Ja.
Okay, gut. Also, dann probieren wir es nochmal. So, ich sagte gerade, studienmäßig hast du dann irgendwo in Bezug auf Rhetorik auch was gemacht?
Das ist oder? Jetzt ganz schlecht. Warum lassen wir es denn nicht so, wie es gerade gewesen ist?
Wir haben ein Studio, ein Hall-Effekt. Also, so geht's jetzt. Wir hören dich auf jeden Fall wieder ein und frei.
Aber warum nehmen wir dann nicht das Festnetztelefon?
Das ist vom Klang auch nicht besser oder auch nicht. Wir könnten das in der Pause höchstens probieren, aber auf jeden Fall, normalerweise funktioniert das auch so ganz gut. Aber wenn du uns hörst, also wir hören dich, der Ton ist jedenfalls, so wie wir dich in der Leitung haben, einwandfrei.
Ja, ich höre euch ganz schlecht.
Ja, also studienmäßig, hast du irgendwas in der Richtung dann auch Rhetorik erlernt oder wie ist das?
Ich bin studierter Sprachwissenschaftler,
ja.
Habe aber das Geschäft der Rhetorik on the job sozusagen gelernt. Mhm. Ich hatte das Glück, in der Bildungsbranche vom Sonderschüler bis zum Professor jeden Schultyp unterrichten zu dürfen. Und das ist im Grunde eine Rhetorikschule, die eben besonders gut ist, weil ich dazu gezwungen bin, mich den unterschiedlichsten Sprachebenen und Sprachniveaus anzupassen.
Ja.
Man kann nicht mit einem Sonderschüler reden, wie mit einem Professor oder man kann nicht mit einem Realschüler oder Mittelstufenschüler sprechen, wie mit einem Generaldirektor. Da musste ich mich unterschiedlichen Sprachstilen anpassen. Und darüber habe ich das Geschäft der Rhetorik gelernt, habe das natürlich auch über die theoretische Ebene entsprechend ergänzt.
Ja.
Mhm. Und irgendwann habe ich eben angefangen, Rhetorikunterricht zu geben.
Mhm. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, glaube ich, Rhetorik. Und du hast dann aber auch dich entschieden, irgendwann mal Bücher zu schreiben. Das heißt, das, was wir dir vorstellen, ist das dann nicht dein erstes Buch, nehme ich mal an, oder?
Das ist nicht mein erstes Buch. Ich habe ein Buch 2013 über Talkshows veröffentlicht. Das habe ich noch im Selbstverlag rausbringen müssen.
Ja.
Ich habe natürlich sehr viel Lehrgeld bezahlt, was die Buchbranche betrifft. Es ist nicht so, dass man ein Manuskript schreibt, das man dann zu den Verlagen schickt und dann werden die das schon nehmen. Da gibt es ein hartes Geschäft, das nennt sich Literaturagenten, die sozusagen den Markt vorsortieren und da in aller Unerbittlichkeit natürlich Bücher nach ihrer Marktauglichkeit einschätzen. Mhm. Gerade dieses erste Buch ist allerdings völlig verkannt worden, weil es absolut marktauglich ist. Ich hatte aber das Glück, mir über dieses Buch meine Agentin zu verdienen, die meinte, ich sei ein eleganter Schreiber. Mhm. Und mein zweites Buch ist dann verlegt worden. Das ist ein Buch über die Finanzindustrie gewesen, ein Buch über Altersvorsorge aus Verbrauchersicht. Das ist auch in den Medien besprochen worden, rezensiert worden und ist fachlich anerkannt, sage ich mal. Der Verlag hat allerdings nicht zu wenig daraus gemacht, weil die zur damaligen Zeit zur gleichen Zeit das damals aktuelle Buch von Tilo Sarrazin rausgebracht haben. Und darauf haben sie alle ihre Vermarktungsressourcen konzentriert. Deswegen wurde mein Buch unter Wert verkauft, obwohl es fachlich absolut anerkannt ist und über jeden Zweifel erhaben ist. Und bei dem jetzigen Buch hatte ich das Problem, dass die Verlage, die ich angesprochen hatte, nicht den Mut hatten, dieses Buch rauszubringen, weil es eben sehr dick ist.
Ja.
Und dicke Bücher erstens natürlich mehr Kosten bedeuten und zweitens natürlich auf den ersten Blick abschreckend wirken, weil ein dickes Buch eben auch mehr Aufwand benötigt bei der Lesearbeit. Und die Lesekultur hat sich verändert. Das heißt, es wird häufig eben, Bücher werden ja sowieso kaum noch zu Ende gelesen, sondern in der Regel überflogen, diagonal lesen, querlesen wird praktiziert. Und da schreckt natürlich ein dickes Buch ab. Mhm. Und deswegen musste ich dann eben improvisieren und deswegen habe ich Thomas Klinger angesprochen und der war wiederum bereit, das in der Kürze der Zeit zu veröffentlichen, denn das sollte jetzt im Sommer rauskommen, beziehungsweise im Spätsommer, und das ist dann jetzt auch passiert, obwohl es natürlich die Wahl der AfD oder die starken Ergebnisse der AfD jetzt bei den ostdeutschen Wahlen in Sachsen und Thüringen nicht verhindern konnte.
Ja.
Weil dafür ist die Öffentlichkeit eben noch zu klein. Beziehungsweise die Ursachen dafür, dass die AfD so stark ist, besonders eben in deutschen Bundesländern,
da
natürlich langfristig bekämpft werden.
Ja, ich denke, da sprechen wir auch gleich noch im nächsten Blog darüber. Auf jeden Fall, das ist in dem Sinne jetzt dein in dieser Richtung erstes Buch, was ihr veröffentlicht. Thomas, ihr zwei kennt euch, das haben wir jetzt noch nicht so ganz. Er sagte, er hat dich dann gefunden und du warst bereit, das Buch auch zu verlegen. Mhm. Wie kennt ihr euch und wie seid ihr miteinander in Kontakt gekommen?
Das ist ganz interessant. Ich bin seit letztem Jahr bei LinkedIn, bei diesem sozialen Netzwerk von Microsoft, die Microsoft-Tochter.
Ja.
Und mir hat so, ich glaube, Malte, weiß nicht mehr genau, im März oder so hat mir jemand 30 Seiten von seinem Buch zukommen lassen. Mhm. War da interessiert, habe das abgespeichert und gleich unter seinem Namen, obwohl ich ihn noch gar nicht angesprochen hatte und es noch gar nicht gelesen hatte. Und hatte dann aber noch andere Projekte, die ich noch zuerst finalisieren wollte. Das war gerade am Ende und habe dann 2 Wochen später oder so, vielleicht 1, 2, 3 Wochen später, reingeguckt und war eigentlich nach 3 Seiten gleich überzeugt, dass es ein wunderbar geschriebenes Buch ist. Es ist sehr, sehr klar geschrieben und eben in einer Haltung für Demokratie, für Menschlichkeit, für Klarheit, für Sachlichkeit, bringt die Fakten auf den Tisch, bringt die Zusammenhänge in den 5 großen Politikfeldern auf den Tisch und bespricht sie mit Hilfe natürlich von guten Quellen. Das Buch hat eben auch eine ausführliche und sorgfältige Quellenanzeige, Quellenverweise, was das Buch sehr wertvoll macht, meiner Ansicht nach, weil man das nicht so leicht sagen kann, habe ich doch gar nicht so gesagt oder habe ich doch gar nicht so gemeint. Mhm. Und unterstützt eben mit wunderbaren Stimmen Malte, du kannst da mehr drüber sagen, wenn du alles an wunderbaren Autoren hast, die hier Klarheit schaffen können. Und habe mich entschieden, natürlich relativ schnell Malte anzusprechen, ob das noch aktuell ist, weil ja inzwischen 2-3 Wochen vergangen sind. Mhm. Und so kam man ins Gespräch über LinkedIn.
Ja. Malte, hörst du uns inzwischen eigentlich etwas besser? Das müsste jetzt eigentlich gut funktionieren.
Jetzt funktioniert es gut.
Abteilung Attacke heißt das Buch von Malte Krüger, über das wir heute sprechen wollen. Wir haben schon gerade ein bisschen Vorstellrunde gemacht mit zum einen mit Thomas als Verleger, zum anderen mit Malte als demjenigen, der das Buch geschrieben hat. Und ja, so ein bisschen wollte ich mal das Thema auch ein bisschen gerade in den aktuellen Content stellen. Ihr habt wahrscheinlich beide ja am Wochenende auch ferngeschaut. Ihr habt die Wahlen im Osten Deutschlands verfolgt, Thüringen und Sachsen. Hohe Prozente für die AfD. Auch sonst im Bund steigende Zahlen, was die Wahlprognosen so sagen. Insgesamt der Content, also sag mal, es scheint immer mehr die AfD nach oben zu gelangen. Versuchen wir mal vielleicht irgendwie ein bisschen auch das Thema einzuordnen. Was ist eure Schätzung, eurem Eindruck oder eures Wissens nach, so denn der Grund, dass auf einmal diese Partei so eine Popularität erfährt? Ist es eine allgemeine Unzufriedenheit? Ist es, was man liest, eine gewisse im Osten auch vor allem Enttäuschung über das, was sich nach der Wendezeit entwickelt hat? Versuchen wir das vielleicht mal ein bisschen auch aus dem Umfeld ein bisschen einzuordnen. Malte, kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Dazu kann ich ein bisschen was sagen. Also die AfD ist ein Produkt der Überforderung der etablierten demokratischen Parteien bei der Bewältigung der vielen Krisen, die sich zu einer Serie von Krisen, man spricht ja von Polykrisen, ausgeweitet haben. Das begann mit der Finanzkrise 2008, 2007. Das setzte sich fort mit der Staatsverschuldungs- und Eurokrise. Das wiederum, darauf folgte dann die Flüchtlingskrise, die Corona-Krise und die Energiekrise bzw. die Krise der Inflation und Preissteigerung im Verlauf oder als Folge des Krieges in der Ukraine. Und dieses Bündel oder diese Serie an Krisen ist größtenteils, wenn wir mal die Finanzkrise nehmen, und deren Ursachen ist größtenteils unbewältigt. Und das hat zu Unzufriedenheit gesorgt. Und die AfD ist das Symptom dieser Unzufriedenheit. Speziell im Osten ist sie das deswegen, weil der Osten natürlich unter den Folgen einer unzureichend gemanagten Wiedervereinigung am meisten zu leiden hatte. Das heißt, die Krisenauswirkungen wie Finanzkrise, wie Flüchtlingskrise oder natürlich auch die damit verursachte Identitätskrise der Deutschen, dass das sich natürlich besonders auf den Osten ausgewirkt hat. Das heißt also, die Wiedervereinigung Deutschlands ist zwar organisatorisch, technisch, politisch gelungen, sie ist aber wirtschaftlich nicht gelungen, weil der Osten ja größtenteils immer noch die verlängerte Werkbank Westdeutschlands ist. Das heißt, es gibt erhebliche Wettbewerbsrückstände im Osten gegenüber dem Westen, auch wenn viele Städte verschönert wurden und Infrastruktur dort aufgebaut wurden. Die großen Unternehmen haben dort nicht ihre Zentralen. Und die Erzählungen Deutschlands werden nicht von Ostdeutschen bestimmt. Mhm. Und der Wiedervereinigungsprozess ist ja auch wesentlich bestimmt gewesen durch den Verlust von bürgerlichen Existenzen vieler Ostdeutschen, durch das Wirken der Treuhand. Und deswegen ist die Treuhandanstalt ja auch die Hassfigur,
ja,
vieler Ostdeutscher und die deswegen ja auch einfordern, dass das Wirken dieser Treuhand nochmal aufgearbeitet werden muss, dass da sozusagen nochmal ein Kassensturz stattfinden muss. Diese Aufarbeitung hat vielerorts stattgefunden. Also es gibt ja viele Bücher, die dazu geschrieben wurden, zu dem Thema der Praktiken, der Abwicklungspraktiken der Treuhandanstalt, aber anscheinend nicht ausreichend. Und das schlachtet die AfD für sich aus. Das heißt also, die Minderwertigkeitsgefühle der Ostdeutschen, gerade auch was die Produktion der Erzählung Deutschlands betrifft, ist da der ideale Anknüpfungspunkt für Figuren wie Höcke oder Kropala, der ja auch aus Ostdeutschland kommt. Auch jetzt biografisch, Höcke ist ja ein Westimport, aber der hat sich dort niedergelassen und findet dort seine Spielwiese. Und man darf nicht vergessen, dass auch die Szene der gewaltsamen Rechtsextremisten, die ja auch die ja auch beteiligt waren, beispielsweise an dem Unterstützerkreis der Täter der NSU-Morde, dass diese Aufarbeitung der Wiedervereinigungssünden noch nicht ausreichend stattgefunden hat, sodass eben viele die ideelle Obdachlosigkeit, die im Osten entstanden ist, ausgebeutet wurde, natürlich auch von den ganz rechtsextremistischen Kreisen, die dann eben auch sich in Gewaltausbrüchen dann ausgedrückt haben. Und da muss noch unheimlich viel Nachholarbeit getätigt werden.
Ja,
das sind natürlich auch die Erbsünden der DDR,
ja,
denn der Antifaschismus ist nicht gänzlich erfolgreich gewesen. Das heißt, es gab dort neonazistische Milieus, die dort gewirkt haben und die eben von den staatlichen Institutionen nicht eingedämmt werden konnten. Und das ist ein Problem, dem muss man sich stellen. Und das erfordert eben viel Arbeit, viel Aufklärungsarbeit und natürlich auch viel Arbeit daran, die Ostdeutsche an der Bildung von Narrativen auch zu beteiligen. Was ist eigentlich das Projekt Deutschland und welche Rolle spielen sollen die Ostdeutschen daran spielen, dabei spielen?
Das heißt, es ist in deinen Worten auf jeden Fall eine komplexe Addition von diversesten Versäumnissen und insofern ja fast eine zwangsläufige Entwicklung, kann man das so sehen, die nicht
das
ganz zufällig.
Das ist zwangsläufig. Es gab ja genügend warnende Stimmen. Also ich erinnere an die Debatten der Globalisierungskritik Anfang der 2000er Jahre. Da gab es genügend Autoren, Publizisten, Kritiker, die gewarnt haben, Leute, passt auf, wenn die Mittelschicht zum Verlierer der Globalisierung wird, dann wird es zu einer Rechtsradikalisierung bis ins Bürgertum hinein kommen. Und es gab die ersten Vorboten mit Figuren wie Jörg Haider in Österreich oder Pat Buchanan in den USA, auf die ist hingewiesen worden. Aber der Mainstream hat nicht hören wollen auf diese warnenden Stimmen.
Was du gerade ansprichst nun, ist tatsächlich ja um Deutschland herum, ich sage mal Holland, ich sage Italien oder auch teils in Frankreich eine ähnliche Bewegung, dass Menschen oder dass, sagen wir, die rechten Parteien sehr Zulauf erhalten und immer stärker werden, wie es scheint. Die haben natürlich jetzt nicht eine Wiedervereinigungsgeschichte, also ist generell in Europa aus irgendwelchen Gründen der Trend irgendwie eine Entwicklung, die da auch auf irgendeine gemeinsame Ursache hat, oder ist das einfach so ein Trend, der in der Umkehr vielleicht einer anderen Bewegung, die vielleicht eher eine Zeit lang Richtung Alternativ und Grün und irgendwie da war, jetzt wieder irgendwie sich zurückentwickelt und in der andere Richtungspegel sozusagen aussteht? Oder wo machen wir das fest, dass denn also in den Ländern, die auch außerhalb USA haben wir ja auch klar mit Trump und mit in den anderen weiteren Ländern ähnliche Bewegungen, aber zumindest mal, dass es in diese Richtung geht und klar, Deutschland verstärkt eben durch die Probleme, die du beschreibst aus der Wiener Wiedervereinigung, aber dass es generell eben in Europa so einen Trend hin zu diesen extremen Parteien gibt.
Ja, also im anderen Teil von Europa gibt es natürlich auch sozioökonomische Probleme, die bewältigt werden müssen und die mit dem Euroraum zu tun haben. Und die dazu geführt haben, dass rechtsradikale Kräfte sie erstarkt sind. Und die Probleme des Euroraums haben natürlich damit zu tun, dass es auseinanderlaufende Wettbewerbsfähigkeiten gibt, die zulasten beispielsweise der Südeuropäer gehen. Und diese auseinanderlaufenden Wettbewerbsfähigkeiten haben damit zu tun, dass die deutsche Volkswirtschaft sich Vorteile verschafft hat, die zulasten der anderen europäischen Volkswirtschaften gegangen sind. Stichwort Agendapolitik, Stichwort Lohndämpfungspolitik, Stichwort Senkung der Lohnstückkosten. Das heißt also Stichwort Handelsbilanzüberschüsse. Und das hat zu einem Export von Arbeitslosigkeit geführt, der eben in den anderen europäischen Ländern angekommen ist. Und deswegen ist der Blick auf Deutschland von den anderen europäischen Ländern aus negativ, absolut negativ, besonders eben auch im Zuge der Austeritäts-, also der Sparpolitik, die ja eine Reaktion war auf die zunehmende Staatsverschuldung, die wiederum notwendig war, um die Finanzkrise zu managen. Alles hängt also mit allem zusammen und das hat eine Komplexität, die eben kaum überblickt wird oder bei der es eben schwerfällt für den Otto-Normalverbraucher, sie zu überblicken. Und deren Folgen werden halt über die Emotionalisierung kompensiert, ausgeglichen. Und das können die rechtsextremistischen Populisten in Italien, in Frankreich sowieso, eben ausschlachten.
Ja, ja. Thomas, du wolltest, glaube ich, was ergänzen?
Ich wollte eigentlich eher eine Frage stellen an Malte. Und zwar, du hast eben genannt Ausschlachten und das ist ja ein gewisser martialischer Begriff, dass Politik nie ideal ist und dass Versäumnisse da sein können, ist natürlich ein komplexes Problem der Geschichts- oder politischen Historieaufarbeitung. Aber wie siehst du, Malte, die Art und Weise, also die Denkweise der Rechtsradikalen, der Rechtspopulisten? Ich bezeichne sie eigentlich als Faschisten, weil ich weiß, das ist ein Problem im Vergleich mit 33 bis 45 in Deutschland. Aber da ich auch psychologisch meine, ein bisschen ein Verständnis zu haben, sehe ich schon eine Ähnlichkeit in dem Art und Weise des der psychologischen Dynamik, die Rechtsradikalen, Rechtspopulisten und Faschisten in meinem Sinne zeigen sozusagen. Also Verfehlungen ja und gut, aber Ausschlachten, was ist das Entscheidende, Malte, das ist ja, Ausschlachten ist ja eigentlich nicht legitim. Also, das ist ja ein antidemokratisches Ausschlachten ist ja ein Problem. Also, man muss auch bei allen Verfehlungen der Vergangenheit schon sagen, dass man auch am sachlichen Diskurs bleiben muss und eben die Dinge wie Hetze und was Frau Weidel da im Bundestag vor einem halben Jahr unterstellt hat, der Bundesregierung, sie hätte einen Hass auf Deutschland, ist ja psychologisch eine große Projektion, die hier stattfindet, aus ihrem eigenen Inneren heraus. Wie siehst du das, Malte? Wie ist die Denkweise, also die Denkweise Rechtsradikaler, Rechtspopulisten, Faschisten, ist ja keine integre.
Ja, also wir wollen jetzt nicht ablenken von den Ursachen, die ich gerade genannt habe. Die muss man angehen, die muss man bekämpfen, die muss man benennen. Dazu sind die demokratischen Parteien verpflichtet. Und dazu muss man die demokratischen Parteien auch auffordern, denn sie haben ja dazu beigetragen, wesentlich, dass diese Ursachen entstanden sind. Dass die rechtsradikalen, antidemokratischen Kräfte das ausschlachten, gehört zu deren Geschäft. Die sind ja nicht daran interessiert, eine Ursachenanalyse vorzunehmen, die dann auch tatsächlich dazu führen könnte, die Ursachen zu bekämpfen, sondern als Populisten oder da diese antidemokratischen rechtsradikalen Kräfte zum Mittel des Populismus greifen, ist es Teil dieses Geschäfts zu vereinfachen und eine Rhetorik anzubieten, die sich auf wesentliche Kernmerkmale reduziert, die sich wiederholen, wie zum Beispiel die Schwarz-Weiß-Malerei, wie zum Beispiel die Sündenbock-Konstruktion, wie zum Beispiel natürlich auch die Erlösungsversprechen. Und natürlich auch die Lüge.
On Air mit der Plattform. Heute geht es ja mit meinen beiden Gästen, mit Thomas Klinger, der bei mir im Studio sitzt, Buchverlagsleiter und ja Dichter, glaube ich, kann man sagen, und noch vieles mehr, Multitalent. Und außerdem dem Rhetoriktrainer und Buchautor Malte Krüger. Der Malte, wo sitzt du genau? Er sitzt irgendwo gerade in Deutschland, in anderen Orten. Wo genau, dass die Hörer wissen, wo sitzt du gerade? Wo ist deine Heimat?
Ich lebe in Kiel.
In Kiel, ganz im Norden, ja, ein Nordlicht sozusagen, ja. Also bei uns zugeschaltet aus Kiel, der Malte Krüger. So, wir hatten gerade so einen Musikbreak gemacht und gesagt, Malte, einfach merken, wo wir gerade stehen geblieben sind und sagen, führen wir doch einfach die Ausführung weiter fort.
Naja, ich hatte die Merkmale benannt, in der sich die rechtsradikale AfD ausdrückt. Dazu zählen die Schwarz-Weiß-Malerei, die Sündenbock-Konstruktion, die Erlösungsversprechen, überhaupt die Reduktion von Komplexität und natürlich auch einfach die Lüge. Mhm. Wer davon spricht, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist, der verbreitet eine Lüge. Das heißt also, zum rhetorischen Arsenal der AfD gehört auch zweifellos die Lüge. Und das sind die Merkmale der Ausdrucksmittel. Und die muss man natürlich bekämpfen, weil sie nicht dazu dienen, die Ursachenanalyse, die zu ihrem Entstehen notwendig ist, dass man sie vornimmt und dass sie dazu nicht gar nichts beitragen will. Das heißt also, sie betreibt im Grunde eine Verschärfung der Ursachen. Das heißt also, die Systemkritik, die AfD für sich beansprucht, wir kritisieren das System, wir verändern das System. Die Systemkritik ist gar keine Systemkritik, sondern im Gegenteil, sie will mit ihrer Verweigerung eine Ursachenanalyse vorzunehmen, im Grunde das System, das sie, von dem sie behauptet, dass sie es kritisieren würde, radikalisieren. Mhm. Und das muss man aufdecken, das muss man bloßstellen, um eben eine Alice Weidel die Hosen bis zu den Knöcheln runterzuziehen. Mhm. Das ist bisher nicht geschehen, weil sie hält seit Jahren im Bundestag die gleiche Rede von der massenhaften Messereinwanderung, von der drohenden Deindustrialisierung und dem drohenden Ökosozialismus und der Installierung des Kulturmarxismus in unterschiedlichen Varianten, aber es ist immer die gleiche Rede und es ist einfach nicht zu begreifen, dass es da zu wenig Gegenwehr gibt oder bisher gegeben hat. Mhm. Und das hat auch was mit Bequemlichkeit zu tun. Mhm.
Das heißt, wenn ich dazu schon fragen darf, du würdest sagen, die übrigen Parteien, auch insbesondere, weil die Plattform des Austausches, du hast Frau Weile angesprochen, da geht es ja im Deutschen Bundestag um, einfach entsprechend auch das Forum, wo man sich oder wo man eben auch präsent ist, diskutiert oder eben vorträgt, wäre es an den anderen Parteien, sich mit der Rhetorik oder mit der Logik oder einfach dem, was beschrieben wird, was dargestellt wird, inhaltlich zu befassen, um es zu entkräften, und darüber geht es dann auch in deinem Buch. Ist das richtig? Das heißt, dass man ein bisschen hinter die Kulissen blicken sollte, dass das auch den Parteien, die in der Argumentation gegenüber dieser oder ja gegenüber der AfD dann irgendwo antreten, einfach sagen wir so, die Logik oder das, was beschrieben wird, entzaubern kann. So ein bisschen?
So ein bisschen. Also es reicht nicht aus, sich zu empören und die AfD als rechts zu markieren. Das reicht nicht aus. Darüber lachen sich AfD-Anhänger inzwischen den Arsch ab, wenn man sie als rechtsradikal markiert. Mhm. Das reicht nicht aus, sondern man muss deutlich machen können, argumentativ deutlich machen können, dass die liberale Demokratie, und die wollen die demokratischen Kräfte ja verteidigen, dass die liberale Demokratie die besseren ideellen, materiellen und sozialen Ergebnisse liefert. Das muss man erklären können und das muss man glaubhaft erklären können. Sonst geht dieser Kampf verloren. Denn es ist nicht, es reicht nicht aus, die Emotionalisierung der Rechtsradikalen durch die eigene Variante der Emotionalisierung, nämlich die Empörung, zu beantworten. Das wird schiefgehen. Denn es gibt Unzufriedenheit, und diese Unzufriedenheit kann man nur lindern bzw. eindämmen, wenn man tatsächlich aufzeigen kann, warum die liberale Demokratie immer und stets die besseren materiellen, ideellen und sozialen Ergebnisse liefert als die Politikangebote der AfD. Dass es eine Krise gibt, die beispielsweise darin besteht, dass die soziale Marktwirtschaft abgeschafft worden ist, das muss man eingestehen. Dazu sind ja die Bibliotheken der Sozialwissenschaften voll gefüllt mit Büchern und Abhandlungen dazu. Ich nenne nur mal Oliver Nachtwey, den Soziologen, und seine Abhandlungen zur Abstiegsgesellschaft. Die deutsche Gesellschaft ist zu einer Abstiegsgesellschaft geworden. Heinz Bude, der Soziologe, spricht von einer Gesellschaft der Angst. Das sind Merkmale, die die bundesrepublikanische Gesellschaft charakterisieren, die zu Abstiegsängsten geführt haben und die sich ausdrücken in der Entscheidung dafür, sich zu radikalisieren und die AfD zu wählen. Und das muss, diesen Herausforderungen müssen sich die demokratischen Kräfte stellen, und sie müssen Konzepte entwickeln, um eben auch tatsächlich glaubhaft zu machen, dass die liberale Demokratie eben zu diesen Zugewinnen und besseren Ergebnissen führt als jedes Politikangebot der AfD. Dafür muss man natürlich die AfD in all ihren Facetten kennen. Man muss die Ideologie und die Programmatik der AfD besser kennen, als sie sich selbst kennt.
Ja.
Dann gewinnt man die Debattenhoheit zurück. Der frühere Generalsekretär der CDU, Heiner Geißler, der wusste, wie man das macht. Der wusste und hat sich ja selbst ausgedrückt, dass man die Debatte nicht den politischen Gegner überlassen darf. Mhm. Aber man hat diese politische Debatte dem Gegner überlassen, und das Ergebnis ist jetzt, dass auf den meisten Politik- und Wissensfeldern die AfD die Debattenhoheit hat, weil man sich zu lange auf die Empörungsstrategie und die Markierungsstrategien beschränkt hat. Und die Landtagswahlen in Ostdeutschland sind das Ergebnis dieser Versäumnisse. Mhm. Denn es kann ja eigentlich, das kann einfach nicht sein, dass ein Faschist wie Björn Höcke, der das ja teilweise gar nicht mehr bestreitet und sich hinstellt auf einem Parteitag der AfD und sagt, es ist uns egal, ob der Verfassungsschutz uns beobachtet oder nicht. Damit drückt er ja indirekt aus, dass das Grundgesetz der AfD egal ist. Denn der Verfassungsschutz ist der Beschützer des Grundgesetzes. Und das kann nicht sein, dass so ein Mann der Anführer der stärksten Fraktion im nächsten Thüringer Landtag ist. Das kann nicht sein. Und das muss, deswegen muss man, müssen die demokratischen Kräfte aufrüsten. Sie müssen aufrüsten in ihrer Argumenttauglichkeit. Mhm. Sie müssen all das, was ich eben gerade gesagt habe, erklären können,
ja.
um diesem Höckel die Hosen bis zu den Knöcheln runterzuziehen.
Und das Mittel ist eben die rhetorische Befähigung und eben die sachliche Background, um genau dann mit den Mitteln der Rhetorik und der sachlichen Kenntnis dann quasi die Argumente, die keine sind, zu entzaubern.
Das ist ja miteinander verknüpft.
Ja.
Das heißt, wer reden will, muss etwas zu sagen haben.
Mhm. Und wer das auch verständlich transportieren können.
Ja, na klar. Ja, der muss etwas zu sagen haben. Und dafür muss er etwas wissen. Er muss sich auf diesen verschiedenen Politikfeldern, Europapolitik, Corona-Politik, Migrationspolitik, Identitätspolitik und so weiter. Energiepolitik muss er sich auskennen. Das ist ein dickes Brett, das man da bohren muss. Aber das hat man in all den Jahren versäumt, weil man zu bequem war. Und deswegen kann Alice Weidel ganz bequem seit Jahren die gleiche Rede halten und bekommt zu wenig Gegenfeuer. Und das darf nicht sein. Das geht nicht.
Ja. Also höchste Zeit, dass man sich mit den Themen in der Form, wie du es auch sagst, befasst. Dein Buch wahrscheinlich ein Mittel, wo das sehr genau, also du befasst dich in dem Buch, oder beziehungsweise ich glaube, wir machen einen Musikbreak, genau mit diesen Punkten. Das heißt, wer dein Buch liest, sollte in der Lage sein, ist das das Ziel, nachher rhetorisch das genau zu leisten, das, was wir gerade ansprechen, zu entzaubern und entsprechend zu argumentieren, damit man an der Stelle einfach die Punkte, die an der Stelle heiße Luft sind oder die falsch sind oder an der Stelle einfach nicht zutreffend sind, zu entzaubern.
Ja, selbstverständlich.
Und sprechen aber auch über ein Buch, das gerade erschienen ist oder erscheint. Thomas, erschienen ist es
schon. Ist es schon erschienen, ja.
Abteilung Attacke heißt das. Wir haben gerade ein bisschen schon auch den Hintergrund, um was es geht, gesprochen. Malte, das Thema hat dich so bewegt, dass du dich dann entschlossen hast, dieses Buch zu schreiben. Also was war jetzt so für dich, war das einfach die Unzufriedenheit oder die Erkenntnis, dass man sich zu wenig auseinandersetzt, zu wenig vielleicht auch Kenntnisse da sind, wie man eben genau der Argumentation begegnet, dass du gesagt hast, das Buch schreibe ich jetzt, oder was war letztlich der endgültige Auslöser für dich, dass du jetzt dich so dran gemacht hast und so ein dickes Buch geschrieben hast?
Also der Auslöser, es gibt mehrere Motive. Das erste Motiv ist, dass ich gerne das Vermächtnis meines Onkels weitertragen möchte, der ein überzeugter Antifaschist gewesen ist. Ein überzeugter Nationalsozialist gewesen ist und die eigene Läuterung erlebt hat und diesen Antifaschismus in seinem späteren Leben in der Bundesrepublik gelebt hat und eben an mich weitergegeben hat. Und diesem Vermächtnis möchte ich gerecht werden, denn ich sehe wirklich große, große Gefahren auf dieses Land zukommen. Und das Zweite ist auch einfach der Zorn und die Wut darüber, dass so wenig Gegenwehr in den letzten Jahren stattgefunden hat.
Ja, ein Punkt, den du gerade ansprichst, Malte, ist natürlich wahrscheinlich auch nicht unerheblich. Das nämlich die Generation, du hast deinen Vater oder beziehungsweise die Elterngeneration angesprochen, viele der Menschen, die noch in dieser Zeit groß geworden sind, die, sagen wir mal, um 1930 die geboren sind, die bei Kriegsende dann etwa 15 waren, sind nun in den hohen 90ern und es werden immer weniger Menschen. Das heißt, die Menschen, die einzuschätzen wissen, was es bedeutet, einen Totalitarismus oder eben Faschismus oder eben auch das, was eben solche Leute fordern und heute vielleicht auch verfälscht irgendwie als irgendwas darstellen, was erstrebenswert ist, was es eben nicht ist, was eben Unfreiheit bedeutet. Die Menschen werden immer weniger. Das heißt, in 10, 15 Jahren ist niemand mehr da, der die Zeit zwischen 1933 und 1945 erlebt hat.
Das ist ein Problem, denn das waren, diese Menschen waren ja auch die Träger der Erinnerungskultur, die wesentlichen Träger der Erinnerungskultur. Und wenn wir das mal weiterspinnen, dass ja auch junge Menschen immer weniger lesen, sind die Chancen, diese Erinnerungskultur zu bewahren, natürlich auch sind bedroht. Das heißt also, da wird man sehr viel Aufklärungs- und auch vor allem Bildungsarbeit investieren müssen. Warum drängt die Jugend so sehr nach TikTok oder zu TikTok und lässt sich dort die Gehirne waschen? Weil TikTok ein Ort der Zusammenhangslosigkeit ist. Dort werden ja Videos ausgestellt, Gesangseinlagen, die in keinem Zusammenhang stehen, oder wie man eine Currywurst verzehrt, was ja auch zusammenhangslos ist. Und die Jugend tummelt sich dort, weil sie im Grunde kapituliert hat vor der Komplexität unserer Zeit, die man bewältigen könnte, je besser man es gelernt hat, in Zusammenhängen zu denken. Da aber die traditionelle Lesekultur die Deutung von Zeichen, die Deutungsfähigkeit von Zeichensystemen immer weniger Einfluss hat oder auf dem Rückzug ist. Lesen ist schwul, sagen immer mehr Jugendliche. Das heißt also, die Bewältigung eines geschlossenen Texts, der in einem Zusammenhang steht, fällt jungen Menschen immer schwerer. Das heißt also, die Deutungsfähigkeit von Zusammenhängen von Zeichen lässt nach. Und deswegen gibt es dieses Fluchtverhalten. Und da muss man bildungsmäßig unheimlich viel Nachholarbeit leisten. Da muss man unheimlich viel Geld in die Hand nehmen, um die schwächelnde Erinnerungskultur zu erhalten, zu festigen, damit eben sowas wie in Thüringen oder Sachsen, was da dort passiert ist, sich möglichst nicht wiederholt, zum Beispiel nicht bei der nächsten Bundestagswahl, aber auch natürlich langfristig.
Ja, ja.
Das heißt, da sind Versäumnisse erbracht worden und da muss richtig Geld in die Hand genommen werden. Aber ich habe meine Zweifel, dass das auch tatsächlich erkannt wird, beziehungsweise dass das auch das, was erkannt wird, auch in Handlung umgesetzt wird.
Ja.
Das werden ganz komplexe Zeiten und schwierige Zeiten. Das macht mir richtig Angst.
Ja. Malte, der Thomas wollte auch noch auf der Kürze der Zeit noch, glaube ich, ein paar Punkte kurz sagen. Thomas,
du verlegst es. Nur einen Punkt. Also Malte, ich stimme dir natürlich voll zu, weil du bist ein kluger Denker und ein Menschenfreund. Du hast hier wirklich Wichtiges zu sagen. Dein Buch ist wunderbar. Es kommt in die Zeit und muss unbedingt eine breite Öffentlichkeit erfahren. Bezüglich der Lüge hätte ich noch eine Weisheit, kein Wissen, aber eine Weisheit anzubieten, die auch zum Wissen wird. Und zwar: die Wiederholung der Lüge oder der Lügen macht eine Lüge noch nicht zur Wahrheit. Aber die Unwissenden und Zweifler und Schwachen werden bald die Lüge für wahr halten. Das ist ein Problem an der Lüge und deswegen ist das ein zentraler Punkt für mich psychologisch. Wer lügt, ist nicht integer und hat in der Demokratie nichts verloren. Von daher sind wir uns einig.
Nochmal, das Buch ist inzwischen schon veröffentlicht.
Genau, und seit zwei...
gelesen, irgendwo gesehen, es gibt irgendwo einen Hinweis auf Veranstaltungen, wo ihr vortragt, oder da war irgendwas, habe ich gelesen?
Genau, das wäre jetzt in der Kürze der Zeit, also das wäre jetzt nur für mich...
in der Kulturnacht,
sehe ich gerade. Genau, in der Kulturnacht, jetzt am 21. September in Ulm und am 28. September im Rahmen des Tages der Demokratie im Oberfahlheimer Museum lese ich aus meiner aktuellen Gedichte-Trilogie.
Thomas, wir müssen raus. Malte, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da wart, ihr über das Buch Malte von Malte Krüger, Abteilung Attacke, sprechen konnten. Das war die Plattform. Wir müssen schnell raus. Ich danke euch ganz herzlich.
Danke auch.
Und ja, wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss. Na, ich glaube, wir gehen so einfach raus.